Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Ein toller Abschied für Lars Stindl, zum letzten Mal der Capitano, der Rekordkapitän im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Dazu ein 2:0 Heimsieg am 34. Bundesligaspieltag gegen den FC Augsburg. Wir huldigen gleich ausführlich dem wunderbaren Fußballer und Menschen Lars Stindl, schauen natürlich kurz zurück auf das Spiel unserer Borussia aus Mönchengladbach und beschäftigen uns dann mit der großen Trainerfrage hier im Pfostenbruch. Wie immer auf sämtlichen Plattformen zu hören, lasst gerne 5 Sterne da, abonniert und teilt das Ding. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße wie in der letzten Woche auch Jonas zu einer gepflegten Zweierrunde. Hi.
Ja, hallo. Ja, hast ja alles sehr schön zusammengefasst, worüber wir sprechen möchten. Ja, war ja insgesamt ein sehr wildes Fußballwochenende, wenn man auf die dritte, zweite Liga, aber auch auf das Meisterschaftsrennen blickt. Wir hatten ja auch noch so ein bisschen Aktien drin durch das Duell mit Augsburg. Hat ja im Endeffekt keine Konsequenzen gehabt. Ja, und das, was ja am Ende des Tages bei mir so stecken geblieben ist, ist diese ganze Sache mit Stindl und dem Abschied. Dafür wollen wir ja auch gut und gerne sprechen.
Genau, ich bin gespannt, wie es dann wirklich vor Ort war im Borussia-Park. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich das irgendwie vertrudelt habe, denn theoretisch hätte ich auch für einen Tag irgendwie runterfahren können aus Berlin, aber als ich dann die Idee hatte, war auch schon Donnerstagabend und dann waren die Bahntickets auch nicht mehr wirklich bezahlbar und ich habe mir gedacht, komm, dann kaufst du dir jetzt wenigstens nochmal ein weiteres Stindl-Trikot am Samstagmorgen und jetzt ist das vierte bald im Schrank, also das war dann meine Ehrerweisung gegenüber Lars Stindl und es war jetzt auch nicht ganz, ganz schlimm, zu Hause zu gucken, weil natürlich auch das Geschehen auf den anderen Plätzen durchaus interessant war. Und ich gebe zu, gerade so die zweite Halbzeit, die lief dann eher auf dem Tablet nebenbei von Borussia gegen Augsburg. Gut, ich würde sagen, wir gehen aber erstmal rein in diese Nachbetrachtung und schauen auf das, was nach dem Spiel passiert ist. Lars Stindl minutenlang auf dem Zaun. Lars Stindl wurde auch vor dem Spiel natürlich schon gehuldigt von den Vereinsbossen. Aber wie hast du es wahrgenommen im Borussia-Park? Wie war die Atmosphäre?
Ja, also grundsätzlich war es natürlich sehr besonders, weil alle natürlich wussten, dass das das letzte Spiel des Capitanos ist. Zum Schluss, also ich nehme auch direkt mal die Auswechslung mit, 86 oder 87 Minuten war es, glaube ich, absolut riesiger Applaus, alle sind aufgestanden, haben ihn gehuldigt, alle Spieler haben ihn gefühlt umarmt, es sind noch extra hingelaufen und dann, als dann Abpfiff war, da war eigentlich klar, es wird jetzt nur noch Lars Stindl gefeiert, es wurde auch schon bis dann im Endeffekt dann der Abpfiff ertönte, wurde ganz halt Lars Stindl Ole gesungen in einem durch. Das ganze Stadion hat ihm wirklich einfach nur gehuldigt. Es war absolut genau so, wie man sich für so einen verdienten Spieler vorstellt. Am Ende ist er dann auf den Zaun hoch, hat eine wirklich sehr schöne Rede gehalten in Richtung Fans, Mannschaft, hat da auch nochmal alles angesprochen, was ihm so auf dem Herzen lag. Ich würde mich wundern, wenn da jetzt irgendein Auge trocken geblieben ist. Es war schon wirklich sehr emotional. Auch die Vorsänger, genau, die haben auch sehr schöne Worte gefunden, die absolut diesen Stellenwert des von Lars Stindl auf und neben dem Platz genau gezeigt und dargestellt haben. Ja, und dann gemeinsam am Ende die Seele brennt gesungen mit Stindl, mittendrin. Hat mir auch sagen lassen, dass zum Beispiel Leine auch mitgesungen hat. Es war einfach wunderschön. Ich habe tatsächlich so einen Abschied noch nicht erlebt. Ich habe jetzt schon viele erlebt, aber das war wirklich einfach aufgrund des Stellenwerts von Lars Stindl einfach ihm einfach würdig. 8 Jahre Kapitän, so viele wichtige Tore geschossen, so auf den Kopf hingehalten, so oft auch intern, ohne dass man es immer erfahren hat, sich eingesetzt für Mannschaft, für den Verein. Absolut meinen allergrößten Respekt vor diesem Spieler und diesem Mensch, der ab sofort jetzt nur noch Fan von Borussia Mönchengladbach ist.
Ja, was für ein Zitat. Er ist jetzt nicht mehr Spieler, sondern Fan von Borussia und das spricht natürlich sowas von für Lars Stindl, der diesen Verein auch wirklich in sein Herz hat kommen lassen und das ist gerade in der heutigen Zeit natürlich total selten, aber auch ganz generell fällt auf, es gibt ja wirklich gar keinen, der irgendwas Negatives über Lars Stindl auch irgendwie in die weite Welt des Internets hustet und das in der heutigen Zeit, dann hast du ja wirklich alles richtig gemacht. Also Lars Stindl wirklich der Rekordkapitän, ich habe es gesagt, keiner hat mehr Spiele als Kapitän für Borussia Mönchengladbach absolviert. Es waren jetzt 8 Jahre insgesamt und 7 davon als Kapitän, das ist wirklich eine stattliche Zahl und er war jetzt über mehrere Trainer hinweg die Konstante. Er hat uns unfassbar schöne Momente beschert. Und er war auch einfach jemand, der die Fans immer verstanden hat. Und das ist ja in der heutigen Zeit auch höchst selten. Von daher, Lars Stindl gebührt das größte Lob. Und ich denke an ganz, ganz viele großartige Tore zurück, an großartige Momente, Auswärtsreisen im Europapokal etc. pp. In Glasgow oder ja auch in Barcelona, wo es dann nicht so erfolgreich war. Aber
in Florenz.
Florenz natürlich, darauf wollte ich eh noch hinaus. Ne? Also wo er das Spiel quasi im Alleingang dreht. Was sind so deine Highlight-Momente mit Lars Stindl so in den 8 Jahren?
Tatsächlich die Tore gegen Florenz, das war schon absolut besonders. Mir fällt spontan auch das Spiel in Frankfurt ein, das er quasi auch im Alleingang komplett gedreht hat. Ich glaube, Elfmetertor, Kopfballtor und direkter Freistoß verwandelt, auch absolut irre. Also, dass er da so unterschiedlichste Tore dabei hatte. Ja, das sind so absolute Highlights für mich gewesen, die mir spontan einfach auch allein dieser Saison, was er da nochmal rausgerissen hat für uns, auch wenn es nicht immer in jedem Spiel einen Ertrag hatte, aber auch jetzt letzten Leverkusen, wo er diesen unbedingten Willen gezeigt hat. Ich glaube, das beschreibt diesen Spieler und diesen Menschen ganz gut. Der hat halt nicht nur für Borussia gespielt, sondern der war halt einfach 100% Borusse und hat das halt nicht nur auf dem Platz, sondern auch garantiert neben dem Platz so gelebt.
Und er hat jetzt wirklich dann in den letzten 4 Spielen in 3 davon getroffen, wo er jeweils von der Bank auskam. Also Lars Stindl, man konnte ihn dann auch immer bringen. Er hat immer sein Herz auf den Platz gelassen. Und tatsächlich sind wir auch so ein Stück weit jetzt wahrscheinlich in der 2. Liga Fans des Karlsruher SC. Ne? Also da wird man vielleicht mit dem einen oder anderen Auge mal hinschauen. Und wir haben in der letzten Saison in Darmstadt gespielt, in der 2. Pokalrunde. Jetzt Karlsruhe quasi nebenan würde ich nehmen. Ne? Also vielleicht gibt es da nochmal ein Wiedersehen, wenn es natürlich auch nicht ganz wahrscheinlich ist. Aber gut, ich würde sagen, damit haben wir Lars Stindl die völlig verdiente Ehre erwiesen hier zum Abschluss dieser Saison und zum Anfang dieser letzten regulären Folge in dieser Spielzeit. Lass uns über das Geschehen auf dem Platz sprechen, denn da spielt Lars Stindl ja natürlich auch noch eine Hauptrolle. Er war ja auch einer der Initiatoren von dem ein oder anderen Tor, kann man sagen, oder der ein oder anderen Chance zumindest. Die Borussia Offensive hatte einen sehr guten Tag.
Ja, also ich würde sagen, ich würde sehr auf die erste Halbzeit tatsächlich konzentrieren, dass wir da gut ausgesehen haben. Also ja, wir haben ja sehr früh das 1-0 erzielt. Also ich fand das schon in seiner ganzen Entstehung schon sehr schön herausgespielt, wo Weigl diesen langen Ball spielt auf Thuram in die Spitze, der dann ablegt gegen 2 Augsburger. Hofmann zieht einfach durch aufs Tor. Habe mich auch dann in der Szene gefragt, wo sind die ganzen Augsburger eigentlich? Legt dann nochmal quer auf Netz und Netz haut den einfach rein. Einfach wunderschön, habe ich auch lange nicht mehr so ein schönes Tor im Stadion gesehen. Zumindest kann ich mich nicht genau daran erinnern, dass es sich so schön herausgespielt hat. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich echt gewundert, wieso das so wenige Augsburger waren in dieser Szene. Danach hatte ich das Gefühl, Borussia hat so ein bisschen verpasst, nachzulegen. Man hatte schon gute Chancen, man hat aber nicht so viel Konsequenz gezeigt. Stindl hat, glaube ich, dann einmal abgeschlossen und Thuram hat den Ball ein bisschen verpasst. Neuhaus hat nicht Druck unter den Ball bekommen. Leiner auch nicht, als Netz sich da ganz gut freispielen konnte. Ja, ist jetzt sehr, sehr hohes ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Dennoch war es ja halt in Summe einfach eine gute erste Halbzeit. Man kann da überhaupt nicht sagen, dass wir da jetzt groß nachgelassen hätten, weil wir haben ja auch im Endeffekt dann mit dem 2-0 dann eigentlich auch ganz gut nachgelegt.
Ja, und einzig das Tor von Lars Stindl hat gefehlt. Also es fehlt in der einen oder anderen Situation gar nicht so viel. Wenn ich zum Beispiel an den Freistoß zurückdenke nach der roten Karte gegen Robert Gumni, da zündete ja Stindl eine ordentliche Rakete. Also es gab Chancen auch für 3, 4, 5 Tore in der ersten Halbzeit. Das war wirklich sehr dominant und Augsburg hat sehr, sehr ängstlich gespielt. Die haben sich gar nicht zugetraut und haben ihr Schicksal komplett in die Hände von anderen Mannschaften gelegt. Das muss man sich natürlich in deren Situation auch erstmal trauen. Aber also es kann ja nicht die Maßgabe gewesen sein, so zu agieren. Ein Punkt hätte ihnen gereicht und man hätte nicht auf andere Plätze schauen müssen. Also da kann man schon sehr verwundert sein. Ne?
Das hat mich auch sehr gewundert, dass da von Augsburg nicht viel mehr kam. Klar, mit der roten Karte war die Geschichte dann irgendwie so ein bisschen durch, sage ich jetzt mal. Ja, den Stindl hat er den Freistoß ja dann nicht reingemacht, wie du gesagt hast. Wäre natürlich nochmal richtig schön gewesen. Es ist halt schon merkwürdig, also auch die zweite Halbzeit, da war ja nicht mehr so, dass wir da viel mehr Druck aufgebaut hätten und jetzt so die Riesentorchancen hatten. Man hat schon gemerkt, dass die Spieler versucht haben, da im Stindl noch so zum Abschluss ein Tor aufzulegen. Hat ja noch so eine ganz gute Torchance, wo er den Ball dann übers Tor gebracht hat. Ja, da hat, glaube ich, Hofmann oft seine Aktien drin gehabt. Leider hat das nie so wirklich geklappt. Wo ich Hofmann sage...
Das war doch die Stindl-Position, die wir aus der Champions League gegen Manchester City kennen, ne? Wo er dann flach abgeschlossen ja, genau, hat zum zwischenzeitlichen 1-0 gegen Joe Hart.
Genau, er zieht irgendwie sehr ähnliche Tore in seiner Karriere. Auch beim Kopfball, so wie er Kopfbälle erzielt, erinnert es auch irgendwie immer an verschiedene andere Tore. Wie auch immer, vielleicht ist es einfach sein Markenzeichen, das so zu machen. Mit der Innenseite ist er vor allem sehr, sehr bekannt dafür. Ich wollte aber noch den Hofmann in dieser Situation auch ganz gerne ein bisschen erwähnen, weil ich finde, dass er eine absolut wahnsinnige Saison gespielt hat. Wenn man bedenkt, was bei ihm privat dann noch passiert ist und das jetzt das großartig thematisieren wollen würde, also 12 Tore und 10 Torvorlagen in dieser Saison zu schaffen und dabei kaum mediale Erwähnung zu genießen, ist schon, also mediale Erwähnung außerhalb von unserer Borussia-Bar, würde ich jetzt mal behaupten, damit zu bekommen, ist, also wundert mich tatsächlich ein bisschen, weil das ist wirklich mitunter einer der besten deutschen Spieler in der Bundesliga. Das ist schon eine starke Saison für so einen Spieler, der jetzt irgendwie in der dritten Saison in Folge mehr als 17 Scorerpunkte hingekriegt hat. Es ist schon respektabel, was er da geleistet hat in den letzten Jahren, auch in dieser Saison.
Ja, definitiv irgendwie so ein unbesungener Held, ne? Also er ist jetzt auch nicht der größte Lautsprecher und so, aber Jonas Hofmann, muss ich auch sagen, eine Top-Saison gespielt, erneut eine Top-Saison gespielt, umso wichtiger, dass er auch ja vor der Saison verlängert hat, ansonsten hätten wir das nächste Problem jetzt, also dementsprechend da auch nochmal ein Shootout an Roland Wirkus für die Verlängerung, die war auch nicht ganz unwichtig. Gut, die zweite Halbzeit, wie gesagt, ist schnell erzählt, ne? Also da ist nicht mehr wirklich viel passiert. Jonas Hofmann aufs Stichwort, er hat nochmal versucht, den Ball aus sehr langer Distanz nach diesem unfassbaren Abwurf, da hat Jonas Omlin sehr gut reagiert, er hat dann nochmal versucht, den Ball aus langer Distanz über Kubek zu heben, das hat nicht geklappt, ansonsten ja die Stindl-Chance und dann die Stindl-Auswechslung, die natürlich absolut zu den Highlights der zweiten Hälfte gehört oder das Highlight des Spiels war, denn da stand dann wahrscheinlich auch der gesamte Borussia-Park oder wie war es wirklich vor Ort?
Genau, also der Borussia-Park stand komplett, hat sich erhoben. Die Mannschaft lief gefühlt auch alle Richtungen, so Mittellinie, um ihn nochmal zu umarmen, nochmal Handshake und so weiter zu machen. Es war schon wirklich eine sehr rührende Szene in gewisser Art und Weise. Es war aber auch eine sehr mit Respekt aufgeladene Szene. Einfach, weil sich wirklich der ganze Park erhoben hat, applaudiert hat. Sein Name wurde so laut gerufen. Das müssen wir wahrscheinlich bis nach Aachen gehört haben, so gefühlt. Dann mal eben noch zur nächsten Stadt rüber. Es war wirklich ein sehr schöner Moment. Und da alles, was danach passiert, da habe ich ja schon eingangs gesagt. Es war wirklich, ich glaube, für ihn war es ein sehr, sehr würdiger Abschied, so wie es die Fans gemacht haben.
Ganz genau, das ist auch der Abschied, den er verdient hat. Ich finde es auch gut, dass jetzt nicht irgendwie noch andere Themen diesen Tag überlagert haben. Also man konnte ja so ein bisschen die Sorge haben, dass vielleicht auch in der Trainergeschichte etwas passiert. Die Sorge hatte ich dann jetzt aber in den letzten Tagen schon nicht mehr. Also da war mir schon klar, auch nach der Kommunikation von Wirkus und Farke in den letzten Wochen, dass jetzt nicht etwas direkt ad hoc nach dem Spiel passieren würde, so wie es mit Hütter nach dem 5-1 gegen Hoffenheim der Fall war. Und das finde ich auch gut, denn das hätte diesen Tag wirklich überschattet. Das wäre dann irgendwie so ein eigenartiger Move gewesen, wie der von den Bayern direkt 30 Sekunden gefühlt nach Abpfiff, nach Gewinn der Meisterschaft Salihamidzic und Kahn rauszuschmeißen. Also dementsprechend, das fand ich sehr, sehr würdevoll und du hast eingangs ganz kurz erwähnt, hier Stichwort Pfiffe gegen Thüram und Benze Baini und auch Farke. Wie hast du das konkret wahrgenommen? Also war das viel? War das eher wenig? War es so wie gegen Bochum? Wie würdest du das bewerten?
Der Vergleich zu Bochum ist ein bisschen schwierig aus Erinnerungen noch herzustellen, aber Farke wurde schon deutlich ausgepfiffen, das habe ich so wahrgenommen, auch ähnlich wie gegen Bochum. Benze Baini auch extrem lautstark, auch schon wie gegen Bochum, liegt wahrscheinlich an dem fast feststehenden Wechsel nach Dortmund. Und bei Thuram hatte ich das Gefühl, dass sich einige doch zurückgehalten haben. Da schien das doch eher ein bisschen ambivalenter zu sein. Von der Kritik, Stimmungslage, pfeift man jetzt aus, huldigt man ihn für seine Treffer. Ich meine, er hat ja auch eine gewisse Marke gesetzt, ja, mit seinem Fahnenjubel, hat auch schöne Tore erzielt, nämlich auch das Tor gegen die Roma zum Beispiel in der Europa League vor, 3 Jahren.
3,5, das war 19, das war ja vor Corona in seinem ersten Jahr.
Ja, das war, da war ich auch im Stadion, das war auch, ne, ohne ihn wäre das wahrscheinlich auch gar nicht gefallen. Ja, bei Benzelli tut es mir so ein bisschen leid, auch wenn ich dann immer ich bin jetzt niemand, der sagt, Pfiffe, boah, nee, müssen nicht sein. Ich finde, das ist so ein Teil der Stimme, die ein Fan halt im Stadion hat. Und es war auch so, dass nach diesen Pfiffen, bei der Mannschaftsaufstellung war es jetzt nicht mehr so, dass jetzt irgendwem da den Messer bei mir und Tyrann die ganze Zeit ausgepfiffen hätte oder bepöbelt hätte, sondern dass am Ende hat auch keiner mehr, weil alle dann Stindl gefeiert haben, hat auch keiner mehr dann gedacht, ja gut, jetzt mache ich den Benzemini oder Thuram fertig, auch als die beiden dann per se, also das glaube ich vor der Mannschaftsaufstellung, dann per se verabschiedet worden, hat auch keiner so wirklich gepfiffen, sondern wurde auch applaudiert mit Respekt, das Ganze begleitet. Also Benzemini war es am lautesten, so meiner Wahrnehmung nach, aber auch er hat ja, muss man einfach sagen, hat auch enorm wichtige Treffer für Borussia erzielt. Mir fallen Tore gegen Dortmund, gegen Bayern ein. Er ist halt so ein Spieler, ja, man kann ihn mögen in den besten Spielen, in den besten Jahren. Man kann auch verstehen, dass man nicht so zufrieden war in den letzten Wochen und Monaten, wenn er sich hat hängen lassen, wenn man weiß, dass er es einfach besser kann. Also, mein Plädoyer, ne, man kann pfeifen, ich bin jetzt kein mega Fan davon, ich kann es aber verstehen, dass Leute es machen, solange es dann in diesem Rahmen bleibt. Darüber hinaus sollte man einfach ihn behandeln wie ein Spieler von Borussia bis zum Schluss. Und so ist es ja auch gewesen an diesem Fußballnachmittag.
Ja, also zu Thuram, viele wichtige Tore geschossen, eine tolle erste Saison gespielt, eine überragende erste Saison gespielt. Dann auch in der Champions League noch weiter performt, dann im zweiten Jahr. Und danach ging so ein bisschen der Stern unter, obwohl man auch da vorsichtig sein muss, weil jetzt diese Saison war ja wieder super. Ne? Also er hat viele Tore geschossen und trotzdem hat er nicht ansatzweise sein Potenzial ausgeschöpft. Also er hat auch sehr viele Torchancen vergeben. Würde man jetzt Elfmeter rausrechnen, glaube ich, dann wäre er sogar auch vorne im Füllkrug in der Torjägerliste, weil er natürlich kein Elfmeter-Tor gemacht hat und die 13, die es waren, alle aus dem Spiel erzielt hat. Also trotzdem habe ich genauso viele vergebene Hochkaräter noch im Hinterkopf. Ne? Also dementsprechend, ja, ist so ein bisschen ambivalent zu betrachten und teilweise die Körpersprache nicht die beste, auch der Fahnenjubel vielleicht das ein oder andere Mal auch zu inflationär benutzt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt so absolut von allen abgekultet wurde. Und zu Benzemaini, denke ich, muss man sagen, er hat uns unserem Spiel natürlich irgendwie was gegeben, was wir nicht haben und was wir immer wieder bemängeln. So dieses bisschen roughe, dieses nicht immer so everybody's darling sein. Aber ich hatte das Gefühl, gerade so in den letzten 2 Jahren, er hat im Prinzip da auch dann, wenn er sowas gemacht hat, nur an sich selbst gedacht. Und es war immer ein schmaler Grat hin zu Undiszipliniertheit. Und das hat ihn so ein bisschen von Xhaka unterschieden, der ja ein klassischer Führungsspieler geworden ist. Und das ist Benzemaini in meinen Augen nie geworden. Und jetzt kommt natürlich noch das i-Tüpfelchen mit dem Wechsel ausgerechnet zu Dortmund. Ich denke, das spielt da natürlich auch noch eine große Rolle in der Bewertung von vielen Fans.
Also wenn ich das nochmal rekapitulieren kann, im Endeffekt, ich habe es zumindest beiläufig gesehen, dass Benzemaini und Thuram zu dieser Saisonabschlusstour gar nicht dabei sind. Zumindest habe ich es nicht in der Aufstellung gesehen, im Kader gesehen.
Das ist richtig, die sind nicht mehr dabei. Nein.
Und allein bei dieser Sache muss ich einfach sagen, dass halt das den Unterschied ausmacht zwischen einem Spieler wie Stindl, mit dem man sich 100% identifizieren kann, und 2 Spielern, die für Borussia gespielt haben. Man kann den.
Ich glaube allerdings auch, dass das jetzt auch vom Verein
aus. Ja, ja klar. Es kann natürlich auch das sein, aber ne? Ich sag mal so rein metaphorisch, bildlich gesehen, ist es halt so die Sache, das sind Spieler von Borussia. Kann ich gar keinen Vorwurf machen. Sie haben klar für Borussia alles gegeben. Und dann gibt es Spieler wie Stindl, die halt mit Herz und Seele dabei sind, für den Verein alles geben und wissen, das ist ja etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für uns zu spielen. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, dieser diese Nuance, es ist gar nicht so, dass das jetzt dieses Riesenthema ist, aber diese Kleinigkeiten, das ist schon bei Fans teilweise dann wirklich ausschlaggebend, um dann zu sagen, der reißt sich immer voll rein, er läuft, ackert, ne, wie Stindl gegen Leverkusen, da reicht so ein bisschen Einsatzzeichen mal einfach ein Umsensen und ein Signal zeigen, und dann gibt es so Spieler, die halt hier auf dem Platz sind, so ein Thuram, der dann manchmal einfach nicht läuft, sowas wie Pressing, glaube ich, nur aus dem Lehrbuch kennt, und da hast du Benzema, wie du gerade gesagt hast, eher, wo man das Gefühl hat, der macht das eher so für sich und seine Karriere so ein bisschen. Ja, das ist der Unterschied, denke ich mal.
Thuram und Benzema verkörpern den modernen Fußballer. Und Lars Stindl ist noch so ein Relikt aus früheren Zeiten. So ein Typ, der wirklich an dem Verein, wo er spielt, richtig hängt. Und Thuram und Benzema sind dann eher Angestellte. Vielleicht kann man es so formulieren und da auch klar den Unterschied machen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was da für Undiszipliniertheiten dabei waren. Ich meine, Benzema Aktion gegen Freiburg war unfassbar dämlich. Aber noch viel dämlicher und auch wirklich ekliger war Thuram gegen Hoffenheim 2019, war es Ende 2019, oder? Ende 2020 gegen Hoffenheim, wo er dem Posch ins Gesicht gerotzt hat. Also das Skandalträchtigste, was Lars Stindl mal gemacht hat, in Anführungsstrichen, war wahrscheinlich sein Handtor in Ingolstadt. Also das sagt ja auch alles, ne?
Ja, also ich glaube, ich habe letztens die Statistik mal durchgeguckt. Ich glaube, Stindl hat in seiner ganzen Karriere bei uns einen Platzverweis gehabt. Also so, und das Handspieltor, das ist auch das Einzige, was mir noch so eingefallen ist, wo er wirklich dann mal ein bisschen Kritik von außen bekam. Ich meine auch, dass viele Fans von anderen Vereinen den so ein bisschen eklig finden. Also als ob das so ein Arnold wäre wie bei Wolfsburg, so nach dem Motto. Aber im Endeffekt, ich glaube, das ist
das größte Kompliment.
Ist das größte Kompliment, wenn sowas kommt, dass ein Spieler sich dermaßen reinhängt und dass das von anderen Fans zurückkommt. Ich glaube, jeder hätte so einen Typen gerne, wie so ein, wie gesagt, ein Chaka auch, den hätte, glaube ich, jeder gerne bei sich in seinen Reihen.
So sieht's aus. Und ich würde sagen, du hast die Saisonabschlusstour schon angesprochen. Das sollte auch jetzt nochmal kurz Thema sein für den Übergang sozusagen. Ich denke, wir haben jetzt über das Spiel gegen Augsburg ausführlich genug gesprochen. Sprechen jetzt kurz über das, was so in den nächsten Tagen ansteht. Heute am Aufnahme-Pfingstmontag hat Borussia gegen den FC Oberneuland in der Marco-Mock-Arena in Bremen gespielt und 7:0 gewonnen. Das war ja ein Kompensationsspiel für das Corona-Pokalspiel, was ja dann in Gladbach stattgefunden hat oder stattfinden musste damals, ne?
Ja, genau so war es. Also damals haben wir ja 8:0 gewonnen und da wurde damals vereinbart, irgendwie um das Spiel herum, dass man das nochmal nachholt dann, aber dann in Bremen, wenn ich mit meiner Geografiekenntnis jetzt nicht komplett daneben sind, FC Oberneuland ist in Bremen verortet. Ja, ist auch eine schöne Geschichte, dass man das noch macht. Kann man ja nichts Negatives zu sagen.
Und am Mittwoch wird dann noch ein weiteres Spiel stattfinden beim Halleschen FC. Das könnte dann der historisch letzte Auftritt von Lars Stindl im Borussia-Trikot sein. Aber vielleicht sehen wir ihn auch irgendwann nochmal in der Legendenelf. Das könnte ich mir bei ihm auch vorstellen, so in einigen Jahren, wenn die Karriere dann auch beim KSC vorüber ist. Das wäre doch auch noch eine...
Was geht nochmal Legenden, ja,
und
im Park?
Das und auch da so eine Legenden im Park 2.0 und die Legenden verlieren genau. Mit 9:1. Großartig, hatte ich ja schon fast vergessen, dieses historische Spiel. aber gut, Hallescher FC, das wird ein Auswärtsspiel sein. Borussia wird auch noch einen Fanclub besuchen und wird davor morgen noch in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen sein. Also das ist ja auch noch ein guter Trip, glaube ich, jetzt auf den letzten Metern dieser Mannschaft, dieses Kaders 22-23. Und damit ist, würde ich sagen, die Überleitung gemacht zu dem Kader 23-24, der noch sehr schmal daherkommt. Es werden uns ja nicht nur die genannten Spieler verlassen, es werden auch ein paar Spieler kommen müssen. Und wir wissen aber noch nicht, von welchem Trainer diese Spieler angeleitet werden, denn Daniel Farke, der wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich denke, so optimistisch, ich denke, so selbstbewusst können wir das immer noch sagen, was wir jetzt in den letzten Folgen hier rausgelassen haben. Also wir sind uns weiterhin sehr sicher, dass Daniel Farke nicht Trainer von Borussia Mönchengladbach sein wird in der nächsten Spielzeit.
Erstaunlich ist, du hast es gerade nochmal so ein bisschen angesprochen, dass tatsächlich sehr wenig im Bereich Kader bisher passiert ist, dass dafür, dass so ein großer Umbruch ja doch jetzt mal wirklich mal wieder angekündigt wurde und man eigentlich auch davon ausgeht, dass er jetzt kommt, Es wird ja nicht dabei bleiben, dass jetzt Stindl, Benzebaini, Thuram den Verein verlassen werden, sondern man merkt ja in den ganzen Interviews ja auch, dass da noch was vermutlich noch nachziehen wird. Allein noch, dass noch Gespräche mit Neuhaus glaube ich auch noch laufen. Auch da muss ja noch irgendwas dann definitiv mal entschieden werden, was da jetzt passiert. Ob man ihn verlängert, ob man ihn dann auch theoretisch abgeben müsste, weil ich glaube, die Ablöse will man sich ja noch nicht irgendwie sparen bei dem Spieler. Ja, zum Trainer, ich glaube auch nicht so recht dran, dass das noch was geben wird. Jetzt hatte zuletzt die Bild ja nochmal einen Top-Favoriten ins Spiel gebracht mit Gerardo Ceoane und Polanski eher nach hinten geschoben. Das Präsidium sei nicht so sehr überzeugt von ihm und wollte ihn nicht verbrennen, was ich jetzt auch so ein bisschen verstehen kann. Wir waren jetzt auch nicht so 100%, sage ich jetzt mal, zwischen Farke und Polanski jetzt so an den Punkt gelangt, wo wir sagen, ja, das muss man auf jeden Fall machen zwischen den beiden, einen von beiden. Das war ja relativ ausgeglichen in unserer Diskussion damals. In der vorletzten Folge war es, glaube ich. Interessanter ist eher dann, was in der ganzen Analyse von Farke zu dieser bisherigen Saison rauskam und was man daraus herauslesen kann. Ja, wie hast du das wahrgenommen, Kevin?
Ja, also wir sprechen über den Donnerstag, ne? Also über die Spieltags-PK vor der Partie gegen den FC Augsburg. Und diese PK hat mich einmal mehr ratlos zurückgelassen. Also Pressekonferenzen von Borussia Mönchengladbach waren schon mal deutlich langweiliger. Und das ist nicht immer positiv für die Beteiligten dort auf dem Podium. Diesmal war Daniel Farke als einziger auf dem Podium, Wirkus war nicht dabei. Und Daniel Farke hat die gute halbe Stunde dazu genutzt, saftig Eigen-PR zu betreiben. So, das ist meine Interpretation der Dinge. Denn was am Ende stehen bleibt, so Zitate wie haben fast alle Ziele erfüllt, das ist ja auch in der Außenwahrnehmung, da rede ich gar nicht mal nur über Fans von Borussia Mönchengladbach, die sowieso irgendwie alles konsumieren, was rund um Borussia stattfindet, sondern auch in die Branche hinein. Das ist ja eigentlich grotesk. Wenn wir uns jetzt mal den einzelnen Punkten, die er da aufgeführt hat, nähern, dann muss man ja sagen, er hat mit manchen Sachen recht oder er hat es sich so gebogen, dass er dann recht hat. Und das können wir ja vielleicht mal machen. Also eine wichtige Aussage von ihm war, dass die Bewertung immer von der Erwartungshaltung abhänge. Und ja, muss ich sagen, natürlich ist das so. Jetzt kann man aber hinterfragen, ob die Erwartungshaltung von der großen Mehrheit der Fans von Borussia Mönchengladbach so überbordend war, wie es Daniel Farke offensichtlich darstellen möchte. Immer wieder fällt dieses Mantra von, ja, und wenn jetzt hier jemand Champions League erwartet oder wenn er es mal ein bisschen moderater macht, wenn es jetzt hier um Europapokal geht. Das wird immer wieder formuliert, nur das Problem ist, ich kenne die Stimmen nicht, die gesagt haben, wir müssen in die Champions League kommen oder wir müssen in den Europapokal. Es gibt die Stimmen und dazu gehöre ich jetzt auch, die gesagt haben, diese Mannschaft muss mehr erreichen können, als das, was ihr irgendwie zugetraut wird. Und so eine Niemandsland-Saison kann doch auch im Binnenleben der Mannschaft niemanden abholen. Also wir haben da Spieler, die haben mit diesem Verein schon Champions League gespielt. Wir haben Nationalspieler in unseren Reihen. Wir haben mit Markus Thuram einen Stürmer, der einer der besten Stürmer der Bundesliga ist und der weite Teile des WM-Finals bestritten hat. Und wir sagen denen, wir wollen irgendwie auf Platz 10 einlaufen, das glaube ich nicht. Und mein Problem ist einfach, dass es irgendwie nur eine Kommunikation in Extremen gibt. Es wird gesagt, ja hier Champions League Europapokal als Muss, das hat doch niemand so dargestellt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Kernproblem, dass sich Daniel Farke entweder nicht dem Kern der Kritik nähern kann oder nähern will.
Und was mich da am meisten stört, ist halt wirklich, dass er sagt, dass halt haben alle Ziele erfüllt, wir sind im Soll. Wenn man das mal so ein bisschen zusammenpackt, wie es die Rheinische Post so ein bisschen gemacht hat und wie es auch dann auch bei Twitter so ein bisschen versucht hat anzudeuten, ist das halt, wir in die Saison mit einem ganz anderen Ziel reingestartet sind, als er es am Ende jetzt so ein bisschen dargestellt hat, nämlich es hat Interviews gegeben vor der Saison, wo Hofmann beispielsweise diese 55 Punkte angeführt hat, die man erreichen möchte. Es gab das Neuhaus-Interview, es gab auch ein Interview von Itakura in der Rheinischen Post, wo er auch von Europa gesprochen hat. Es gibt diesen RP-Fußballgipfel, wo auch Bonhoff sich da zu positioniert hat. Es gibt das Interview von Wirkus, wo er sagte, dass Selbsteinschüchterung ja keine sexy Sache sei, also auch vor der Saison. Und das Ganze ist dann irgendwie ja erst dann gekippt, als wir dann die Hinrunde beendet haben und wir 0-1 in Augsburg verloren haben. Dann war auf einmal die Rede davon, dass wir nur von den mittleren Tabellendrittel reden. Also er macht sich das dann ein bisschen einfach, wenn er halt dann sagt, ja, das haben wir uns ja von Anfang an so vorgenommen, es war nie von was anderem die Rede. Sorry, nein, das stimmt halt leider nicht. Das hat man halt angepasst, als man gemerkt hat, dass das so im Jahr 2023 wohl offensichtlich nicht mehr so funktionieren wird. Also man hat einfach die Entwicklung nicht positiv fortsetzen können. Das sagt auch die ganzen Statistiken einfach aus, die im Jahr 2023 man heranziehen kann. Punkteschnitt pro Spiel im Jahr 2023, wo man steht im Jahr 2023 tabellarisch. Es ist halt einfach nicht da, wo eigentlich Borussia hin möchte. Also diese ganze Argumentationskette macht mich eigentlich echt schon noch wahnsinnig, weil ja auch von der Saison des Zitterns im letzten Jahr sprach, wo eigentlich Borussia auch nur ganz kurz mal so ein bisschen auf die Tabellenränge geguckt hat, die zum Abstieg führen. Es war keine Saison des Zitterns. Selbst am Ende haben wir nochmal ordentlich gepunktet mit Hütter, obwohl es da so viel Scheiße gab in diesem Jahr. Ja, es ist einfach sehr viel schön geredet, würde ich sagen, von Farke. Auch wenn er vielleicht ein paar Punkte da recht hat, aber es ist mir zu sehr in eine Richtung gedreht.
Man muss sich am Ende einfach fragen, kann man hinter dem Statement haben fast alle Ziele erfüllt stehen? Nach dieser Saison. Und man wollte übrigens auch im Verein Ruhe reinkriegen und solche Sachen. Ich meine, dafür kann jetzt können auch andere Leute was, ne, dass das nicht geklappt hat. Aber puh, also ich finde, das ist ein verdammt starkes Stück. Und wen will er damit abholen? Ich stelle diese Frage gefühlt jede Woche. Wen soll das denn positiv erreichen im Verein? Das kann ja nur Eigen-PR sein. Das, es gibt ja auch, man bekommt dann bei Twitter, wenn dann irgendwie jemand irgendwie so einen Tweet von uns irgendwie in seine Timeline gespült bekommt, der hat aber mit Gladbach wenig zu tun, dann heißt es manchmal, ja, warum ist denn die Stimmung überhaupt so schlecht? Ist ja eigentlich klar, dass man jetzt mit diesem abgerockten Kader irgendwie eher nur im Mittelfeld rumspielt und man, es hätte ja auch alles viel schlimmer kommen können und sowas. Ich glaube, in diese Bubble schießt das rein. Das sind nicht wenige, ne, weil ich kenne mich jetzt auch relativ wenig mit den Eigenheiten des FSV Mainz 05 aus oder auch des VfB Stuttgart etc. pp. So, und dann frage ich aber wirklich, also Farke hat doch dann eigentlich kommunikativ die eigenen Leute aufgegeben. Oder er das ist wirklich seine Art, aber dann kannst du das doch nicht mehr weitermachen. Also da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, wenn ich 34 Spieltage diese Kommunikation hören muss. Und jetzt können wieder alle sagen, ja, entscheidend ist, dass er auf dem Platz, aber das ist ja auch Kacke. Das ist der langweiligste Fußball im langweiligsten tabellarischen Drittel, das es gibt. Und die Kommunikation verärgert und es wird auch immer noch schlimmer.
Ja, im Endeffekt hast du gerade am Anfang die richtige Frage gestellt, also wen will er mit erreichen? Und ich habe auch das Gefühl, dass es bei der Geschäftsführung definitiv keinen erreichen wird. Dass es viele Fans nicht wirklich überzeugen, wenn man da länger drüber nachdenkt. Ich kenne auch ehrlich gesagt keinen, der sich das noch regelmäßig halt anhören kann, was Farke da erzählt. Wenn man das alles so ein bisschen analysiert, dann wird man schon merken, dass das nicht alles immer so koscher ist, was er so erzählt. Wie gesagt, wen soll es erreichen? Kann mir vorstellen, dass es halt nach außen hin irgendwen dann merkt, okay, der hat vielleicht doch irgendwas erreicht bei Borussia. Aber im Verein wird das doch jetzt keinen sagen. Ja, stimmt. Wo er sagt, wir haben alles erreicht, wir sind voll im Soll. Also bei aller Liebe, diese ganzen Gerüchte und die Diskussionen um Farke, die kommen doch nicht, weil alles im Soll ist und alles super ist. Es läuft ja offensichtlich irgendetwas schief und wieso er solche Statements macht, das muss jeder für sich selber ergründen. Also für meine Begriffe ist das halt wirklich irgendwie eine Eigenrettung für sich als Trainer in seiner Position, um zu zeigen, hey, er kann doch was leisten und es liegt an anderen irgendwelchen äußeren Umständen, dass er so, dass die Mannschaft so performt, dass er so performt hat, wie es halt in dieser Saison der Fall ist.
Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Wir haben jetzt eine diffuse Quellenlage, so würde ich es mal beschreiben. Einmal heißt es, Gerardo Seoane sei Favorit. Das ist eine Information der Bild-Zeitung, wonach Polanski auch weg ist. Haben darauf mal Quellen so ein bisschen abgetupfert und da gibt es unterschiedliche Informationen. Bei den einen heißt es, ja, Polanski ist tatsächlich nicht mehr auf der Shortlist. Bei anderen heißt es, Polanski ist weiterhin der klare Favorit. Bei allen heißt es aber, also dass wenig bis nichts für Daniel Farke spricht. Ich denke, so kann man die aktuelle Situation am besten zusammenfassen.
Ja, meiner ist es im Endeffekt auch. Ich höre halt auch Unterschiedliches. Polanski Favorit, Polanski doch kein Favorit. Als Seoane dann ins Spiel gebracht wurde von der Bild, dachte ich auch so, okay, klingt dann doch nach danach, dass das Präsidium dann nicht so überzeugt ist von der ganzen Geschichte. Spannender finde ich tatsächlich die ganze Geschichte mit der Geschäftsführerverstärkung, die Gladbach live ins Spiel gebracht hat. Ja, weil wir auch schon Ähnliches gehört haben, sagen wir jetzt mal so, dass man auch da in der Analyse auf jeden Fall dahinter sein wird, diesen Bereich zu hinterfragen, inklusive Präsidium. Also wenn Sie da einen Kandidaten kennen oder einer da im Spiel ist, dann bin ich auch sehr interessiert daran, wer es sein wird. Wir haben keine genaue Person, die im Gespräch ist, aber wir wissen, dass halt viel mehr analysiert wird. Zu der ganzen Trainerfrage kann man eigentlich nur abschließend sagen, ich glaube auch nicht, dass es mit Farke weitergehen wird, auf Grundlage dessen, weil diese zwei Trainernamen schon so gehandelt werden, dass es eigentlich darauf hinauslaufen wird.
Und ich frage mich auch bei dieser Personalie, wie das denn noch gekittet werden soll. Also dann geht man mit Daniel Farke in die neue Saison, kommunikativ wird sich das nicht ändern und mit diesem Rucksack, der ihm jetzt durch die Gerüchte auch auferlegt worden ist, halte ich das für nahezu ausgeschlossen, auch weiterhin. In dem Wissen, dass das natürlich auch alles anders kommen kann. Also er ist ja noch da. Dementsprechend der Fußball schreibt manchmal wilde Geschichten, wir haben es am vergangenen Wochenende erlebt. Die schönste hat Lars Stindl geschrieben mit seinem letzten Einsatz im Fohlentrikot und damit würde ich sagen, beenden wir das Ding für heute und wir melden uns dann, ja, wenn es wieder was zu vermelden gibt, würde ich sagen. Erstmal geht es jetzt natürlich in die Pause, aber wahrscheinlich wird die nicht allzu lang sein. Wie eigentlich immer in den letzten Jahren bei Borussia, ne, Jonas?
Ja, genau. Ich glaube, für Farke sieht es jetzt ziemlich schlecht aus. Ich habe jetzt auch keine Hoffnung mehr, dass er jetzt hier noch irgendwie dann emporsteigt und er dann jetzt die nächste Saison trainieren wird. Wahrscheinlich würde sich zwischen Seoane oder Polanski entscheiden. Aufgrund der ganzen Informationslage können wir das ohnehin nicht klar beantworten. Es wird sich vermutlich noch in dieser Analyse dann zeigen. Aber für Farke wird es das auch sehr vermutlich gewesen sein.
Alles klar, danke fürs Zuhören. Das war der Pfostenbruch nach dem 34. Spieltag. Danke dir, Jonas, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.